sparen, 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 sparen. Und dazu einmal das Gebetskessel streicheln. Es war das Mantra von der Finanzministerin Kanika Lesutter. Wir konnten es gar nicht können, nicht hören. Doch jetzt ist plötzlich alles anders.
Das erste Mal seit 7 Jahren kann der Bundesrat heute einen ausgeglichenen Finanzplan präsentieren.
Unverhofft, wie so häufig, taucht dann doch noch die ein oder andere Milliarde auf. Aktuell 1,8 Milliarden Franken, die wegen der Gewinn von ein paar wenigen Pharmafirmen zusätzlich in die Bundeskasse kommen. Das hat Konsequenzen für das Mantra von der Karin Keller-Sutter. Das letzte Sparpaket in der Höhe von 0,5 Milliarde wird nicht umgesetzt. Und die Mehrwertsteuer für die Armeefinanzen soll nur um 0,5 Prozentpunkte erhöht werden und nicht um 0,8. Warum passiert das immer wieder, dass plötzlich irgendwo doch noch Geld vorkommt? Wer wird jetzt vom Sparen ausgenommen? Warum braucht die Armee trotzdem noch so viel Geld? Und warum gerät der Außenminister Ignacio Cassis gerade jetzt die Entwicklungshilfe massiv zusammenkürzen? So viele Fragen. Zum Glück gibt es das Politbüro. Heute mit Larissa Rin und mit mir, Philipp Loser. Hallo Larissa.
Hallo Philipp.
Larissa, warum bist nur du da?
Ja, wir sind ja da amigs allein unter Ressortleiterin, Chefredaktorin und diese Woche haben einfach alle sehr wichtige Termine gehabt.
Okay, aber hat sie einfach auch nicht über Finanzen reden vielleicht?
Das ist auch möglich. Da bist du so relevant und so interessant, weil es so viel darüber aussagt, wie unser Land funktioniert, wie unsere Regierung funktioniert, wie unser Parlament funktioniert, wie alle Prioritäten setzen, wer sich durchsetzt, wer sein Departement verteidigt und, und. Also es ist eigentlich unverständlich, dass man da nicht alle Termine sausen lässt dafür.
Ich glaube, wenn das Karin Keller-Sutter gehört hat, dann hat sie jetzt ein ganz kleines Tränchen verdrückt. So schön, wie du das alles riesig machst. Wir schwätzen jetzt tatsächlich über Finanzen, Larissa, und wir machen das möglichst simpel. Wir blenden zurück, und zwar zum Zeitpunkt vor der letzten Bundesrats-PK am Mittwoch. Wie damals, vor dem Mittwoch, vor dem Auftritt von der Karin Keller-Sutter, die Finanzlage der Schweiz ausgesehen.
Ja, man hat seit Monaten, wenn nicht eben seit Jahren, wie du das im Einstieg eigentlich schon gesagt hast, darüber geredet, dass man muss sparen muss, dass man, wenn man es ein bisschen professioneller will, sagen, das Ausgabenwachstum muss dämpfen, also dass eben der Staatshaushalt nicht so stark wachsen darf.
Also schon sparen, oder?
Ja, sparen, wenn man es eben... Es ist ja, glaube ich, der Karin Keller-Sutter einmal fast selber rausgerutscht an der Medienkonferenz und hat sie sich gerade noch beherrschen und hat gesagt, ich sage jetzt nicht sparen.
Zum Ziel zu kommen, dass es relativ viel Diskussion gebraucht hat, diese 1,4 respektive 2 Milliarden, ja, sag jetzt nicht einzusparen, zu kürzen oder das Wachstum zu drosseln.
Also es hat einfach seit langer Zeit immer so getönt. Das Parlament hat um jeden Franken gestritten, wenn es nicht gerade um die Bauern gegangen ist, weil dort ist dann plötzlich auch wieder sehr viel Geld rum. Aber eben nur im Frühling hat es geheißen, ja, noch mal 0,5 Milliarde einsparen, sonst kommen wir nicht durch. Es sind diverse Massnahmen angekündigt worden, unter anderem, dass der Teuerungsausgleich für Bundesangestellte jetzt gestrichen werden und so weiter. Man ist weiterhin davon ausgegangen, die Lage ist ernst, obwohl es ja auch schon in der Vergangenheit mal Überraschungen gab. Zum Beispiel aus Gewinn von Rohstoffkonzernen, die sehr viel höher ausgefallen sind, aus dem Kanton Genf zum Beispiel. Aber gleich ist man immer noch davon ausgegangen, man muss sparen.
Und das zusätzliche Sparpaket ist nur oben drauf gekommen. Es hat vorher schon andere Entlastungs- und Sparpakete gegeben, die schon umgesetzt worden sind, oder nicht?
Genau, es hat das bekannte Entlastungspaket 27 gegeben, das grosse Projekt von der Karin Keller-Sutter, wo sie da ihre Expertengruppe darauf angesetzt hat und wo nachher der Bundesrat etwas beschlossen hat, wo dann im Parlament aber stark zusammengekürzt worden ist. Am Schluss sind noch 2 Milliarden übrig gewesen, was natürlich gleich noch höhere Kürzungen sind für die einzelnen Bereiche, aber einfach niemals so hoch, wie Karin Keller-Sutter das gerne gehabt hätte am Anfang. Und dort hat die Umsetzung schon angefangen oder ist in der Planung, aber es wäre ja das Entlastungspaket 27 gewesen, also ein paar sind auch noch nicht umgesetzt.
Das war die Lage vor dem Mittwoch. Düstere Aussichten, überall Sparpakete angekündigt oder schon umgesetzt. Und dann Auftritt Karin Keller-Sutter.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vizekanzlerin, Frau Amtsdirektorin, geschätzte Medienschaffende. Der Bundesrat hat heute das Zahlenwerk für den Voranschlag 27 und den Finanzplan für die Jahre 28 bis 30 verabschiedet. Das erste Mal seit 7 Jahren kann der Bundesrat heute einen ausgeglichenen Finanzplan präsentieren. Das ist eine erfreuliche Entwicklung und sie zeigt
sehr gute Nachrichten.
Es gibt sehr viel höhere Einnahmen aus den Gewinnsteuern und das verschafft dem Bundesrat jetzt ein bisschen Spielraum, wie es Karin Keller-Sutter würde sagen. Ja, das ist sehr viel Geld, das da neu reingekommen ist. Also 1,8 Milliarden Franken mehr Einnahmen, als man gedacht hätte, noch im Februar. Und das liegt vor allem an den Gewinnsteuern, also vor allem an sehr grossen Unternehmen.
Ist denn das die einzige Überraschung vom Budget bei der Karin Keller-Sutter?
Ja, also es hat sonst eben Punkte gegeben, wo starkes Wachstum gegeben hat. Das ist nicht alles unerwartet, aber man kann sagen, zum Beispiel im Finanzausgleich, also dort, wo es von den reichen Kantonen zu den armen Kantonen sollte gehen, dort muss der Bund sehr viel mehr Geld anlegen. Das sind 530 Millionen Franken mehr, weil er immer so einen Anteil zahlt von dem Geld, das umverteilt wird. Und das ist schon auch recht absurd, wenn man sich überlegt, wie viel Geld das im Kanton Zug rum ist. Die überlegen sich jetzt irgendwelche Steuerrückzahlungen, weil sie einfach nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Eben Luzern hat viel mehr eingenommen und so weiter. Aber gleich muss immer noch ein grosser Teil von dem, was die armen Kantone brauchen, den Bund zahlen. Also das ist auch so etwas, wo man sich mal muss fragen, ist das noch adäquat? Und das hat dann Karin Keller-Sutter auch gesagt, das müsse im Rahmen von der Aufgabenentflechtung, die gemacht wird, auch so ein schönes Wort, noch geklärt werden. Und ja, es ist auch noch eben interessant, für was dass der Bund dann immer mehr ausgibt. Da ist natürlich die AHV, das ist mit der 13. AHV so ein bisschen berechenbar, aber andererseits ist es auch die IV, weil eben die IV-Leistungen von vor allem jungen Bezügern immer mehr ansteigen. Also es sind schon auch Ausgaben, die steigen natürlich und nicht nur das grosse Finanzglück, das irgendwie reinkommt zusätzlich.
Wie kann man sich um 1,8 Milliarden verrechnen?
Ja, es ist tatsächlich mit diesen grossen Unternehmen nicht so einfach, um das einschätzen, weil das meistens von Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten und auch von der Weltpolitik abhängt. Also oft sind so zusätzliche Gewinne eben zum Beispiel wegen einem Krieg, wenn dann die Rohstoffpreise hochgehen, und Krieg kann man ja jetzt nur bedingt voraussehen. Das gilt auch für eine Finanzverwaltung, die ja dann doch nicht allwissend ist. Was man kann sagen kann, ist, dass es schon in der Schweiz eben so ein Muster gibt, das immer wieder so über aus unterschiedlichen Richtungen kommen und dass man das wahrscheinlich zu einem gewissen Teil schon mal könnte einberechnen, aber man kann natürlich auch nicht einfach davon ausgehen, dass das ewig so weitergeht, dass die Gewinne immer noch höher werden. Und darum ist man natürlich vor allem als FDP-Finanzministerin wahrscheinlich darauf bedacht, lieber ein bisschen konservativer zu rechnen und dann können sagen, schauen wir mal da, wir haben doch ein bisschen mehr Spielraum und das dann eben auch so ein bisschen nach eigenem Gutdünken oder nach Gutdünken vom Bundesrat können einsetzen, das zusätzliche Geld.
Eben, das ist ja auch das Muster, dass man möglichst konservativ budgetiert.
Ja, das ist auch schon unter den Vorgängern von der Karin Keller-Sutter natürlich so gewesen. Der Ueli Maurer hat das auch sehr gerne so gemacht. Der Finanzminister tut sich auch immer sehr gerne als Sparfüchs darstellen. Aber auf der Kasse hocken, all die Ausdrücke hört man immer sehr gerne. Weil man natürlich auf keinen Fall will, dann der sein, der am Schluss muss sagen, jetzt haben wir das schlechte Budget, jetzt müssen wir da noch die Schuldenbremse lockern. Weil da hat ja die Bevölkerung sich mal so klar dafür ausgesprochen, dass alle da ein bisschen Angst haben, um das auch nur mit dem Finger anlangen.
Sparfuchs, Taktikfuchs, Hauptsache ein Tier mit einem buschigen Schwanz. Du hast gesagt, Pharmafirmen bringen das zusätzliche Geld, weiss man welche?
Ja, es ist relativ klar, dass es dürfte MSD sein, das ist der US-Pharma-Reis, der in Luzern jetzt den grossen Hauptsitz hat, wo übrigens auch dazu führt, dass Luzern Zug ablöst. Das ist ja so ein interessantes Phänomen. Und Roche und Novartis. Plus noch, bin ich nicht ganz sicher, weil Karin Keller-Sutter hat gesagt, es kommen aus den Kantonen Luzern, Basel-Stadt und Zürich. Und Luzern ist eben MSD, Basel-Stadt ist Roche und Novartis. Und Zürich, weiss ich nicht, ob das Ableger sind von diesen Firmen oder ob es noch andere gibt, die ich jetzt da nicht aufgezählt habe. Es kann natürlich auch noch andere Firmen sein, außer die Pharma. Eben Rohstoffkonzerne haben in der Vergangenheit zum Beispiel auch höhere Gewinne eingefahren.
Und denen ist es einfach sehr gut gelaufen letztes Jahr.
Genau, das sind scheinbar teilweise auch noch Patentverschiebungen, also wo einfach das Geld anderswo versteuert wird als vorher. Eben bei MSD ist es glaube ich so, dass früher mehr Geld in den USA versteuert worden ist und jetzt mehr in die Schweiz transportiert worden ist. Aber alles in allem kann man sowieso sagen, dass es eine sehr kleine Zahl von Grossunternehmen ist, die für 3/4 der Gewinnsteuereinnahmen in der Schweiz verantwortlich sind.
Das heisst, ein absolut klassisches Klumpenrisiko.
Ja, sehr klassisch. Und da sind wir halt auch wieder bei diesen Berechnungen. Oder? Man kann jetzt schon sagen, man rechnet damit, dass die immer noch mehr Geld eintreiben. Aber wenn es halt dann irgendwann wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft. Man hat jetzt zum Beispiel eben auch gesehen, dass die Strasse von Hormuz geschlossen ist. Das hat auch recht grosse wirtschaftliche Risiken gebracht. So Sachen muss man halt schon auch irgendwie einspeisen in so einen Finanzvoranschlag. Also insofern, alles vorausgesehen kann man natürlich gleich nicht.
Tatsache ist, man heizt das Geld. Was macht Karin Keller-Sutter damit?
Ja, sie hat jetzt eben beschlossen, das zusätzliche Sparpaket von 500 Millionen zu streichen. Oder das hat zumindest der Bundesrat beschlossen. Ob, was sie da genau hat wollen ursprünglich, da weiss ich jetzt in dem Fall gerade nicht. Aber das ist das Hauptsächliche. Plus, dass man bei der Mehrwertsteuererhöhung für die Armee, die ja ursprünglich jetzt 0,8 Prozentpunkte sein sollen, jetzt runtergeht auf 0,5 Prozentpunkte. Also das will der Bundesrat. Die grosse Frage ist ja, ob er sich da damit noch durchsetzt im Parlament, weil selbst da damit hat er schlechte Chancen. Und nebenbei wird dann auch noch ein Betrag direkt in die Armee gepumpt für nächstes Jahr, damit man eine bodengestützte Luftverteidigung kaufen kann.
Was wäre bei diesem Sparpaket betroffen gewesen? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich weiß es einfach nicht mehr.
Dort wären es eine ganze Reihe von Massnahmen gewesen. Die bekannteste ist eben der Teuerungsausgleich für die Bundesangestellten. Das sind aber, glaube ich, insgesamt nur etwa 30 Millionen. Also es sind recht viele verschiedene Ausgabenposten, die jeweils eher kleinere Beträge haben, die die rund 500 Millionen ausgemacht hätten am Schluss.
Das heisst aber, für die Bundesangestellten war der Mittwoch ein schöner Tag gewesen.
Ja, wobei die können, glaube ich, noch nicht zu fest aufatmen, weil das Parlament muss das Ganze ja dann auch noch gut heissen und im Parlament haben es die Bundesangestellten nicht so einfach. Also ich kann mir vorstellen, dass die bürgerlichen Parteien da noch werden eine Korrektur vornehmen und den Teuerungsausgleich gleich wieder reinnehmen. Weil zum Beispiel die Partei von der Finanzministerin, die hat ja gross ausgerufen am Mittwoch und hat gefunden, so nicht, lieber Bundesrat, so nicht! Und hat eben gefunden, das geht ja gar nicht, dass man jetzt da eine Mehrwertsteuererhöhung und damit Zusatzausgaben und Belastungen für die Bevölkerung beschlüsse und gleichzeitig ein Sparpaket beim Bund streiche, obwohl es durchaus Ausgaben gäbe, eben dort, wo man noch zusammenkürzen könnte.
Gut, man könnte durchaus argumentieren, dass Bundesangestellte auch Teil der Bevölkerung sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Mehrwertsteuer. Du hast gesagt, ursprünglich hätte Martin Fischer 0,8 Prozentpunkte beantragt oder hat beantragt, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, um Geld für seine Armee zu bekommen. Das ist sehr schlecht angekommen, kann man glaube ich sagen, oder?
Ja, es hat eigentlich nur eine einzige Partei gegeben, die das gut gefunden hat.
Warte, lass mich roten. Die Partei vom Verteidigungsminister.
Ja, grosse Überraschung. Ja, Mitte hat das gut gefunden und alle anderen haben gesagt, auf keinen Fall. Weil es gibt ja noch eine andere Mehrwertsteuererhöhung, die auch noch in der Planung ist und die ist auch erst gerade beschlossen worden vom Parlament und die betrifft die AHV, also die Finanzierung vor allem von der 13. Rente. Und die muss auch noch durch eine Volksabstimmung kommen und da gibt es natürlich ein grosses Interesse vor allem auch von der linken Seite, dass man das durchbringt, die Zusatzfinanzierung.
Rein technisch würde man dann zuerst über die eine und dann über die andere Mehrwertsteuererhöhung abstimmen oder über beide zusammen?
Nein, man würde nicht über beide zusammen abstimmen, weil das sind getrennte Vorlagen. Und die AHV die wird viel früher parat sein. Bei der Armee wird es länger gehen, weil die kommt ja jetzt erst überhaupt ins Parlament. Und dann müsste man schauen, ob es überhaupt noch lange bis im nächsten Sommer zum Abstimmen. Nachher sind Wahlen und so weiter. Also vielleicht wird es sogar 2028 werden, bis man darüber könnte abstimmen. Aber eben, es ist eine recht technische Frage, weil man kann davon ausgehen, dass das Parlament sowieso das alles rausstreicht und eine ganz neue Art von der Armeefinanzierung wird beschliessen.
Eine Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte ist nicht gut angekommen. Jetzt tut das Karin Keller-Sutter dämpfen. Nur noch 0,5 Prozentpunkte soll es aufgehen. Hat denn das eine Chance? Kommt das besser an?
Ich glaube kaum. Also es könnte am Schluss theoretisch auf einen Kompromiss rauslaufen, dass man irgendwie 0,2 Prozentpunkte erhöht und noch eben wieder Einsparungen beschließt, zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe, sehr populär bei den Bürgerlichen, oder dann auch noch einen Teil außerordentlich finanziert, also Schulden macht, was ja die FDP plötzlich gefunden hat, können wir doch akzeptieren zugunsten von der Armee. Aber wenn man dann
außerhalb von der Schuldenbremse?
Ja, es ist verrückt.
Von der geliebten Schuldenbremse.
Es ist ein Tabu, wo da die Parteipräsidentin, die Co-Parteipräsidentin von der FDP, Susanne Vinzenz-Stauffacher, gebrochen hat kürzlich. Aber eben, wenn wir dann bei 0,2 Prozentpunkte sind, dann ist das, ja, muss man sich ein bisschen fragen, lohnt sich das noch? Weil eben, ich habe vorher gesagt, es wird sehr lang gehen bis zu einer Abstimmung. Das heisst, man könnte sehr lange nicht sicher sein, dass die Armee das zusätzliche Geld wirklich überkommt und für einen dann doch vergleichsweise kleinen Betrag das Risiko einzugehen, dass es am Schluss scheitert, weiss ich nicht, ob es das dann wirklich macht.
Also ich frage mich halt immer noch, warum kommt Martin Fischer auf die Idee, dass so etwas irgendwann eine Chance hat?
Er hat natürlich auch schauen, was überhaupt in der Regierung eine Chance hat, womit er überhaupt durchkommt,
ja,
in der Regierung.
Ja, mit dem gönnt er am Schluss gar nicht, auch wenn er durch die Regierung durchkommt.
Ja, Moletz hat er mal ein Paket ins Parlament bringen und wenn das Parlament das nachher umbaut zu seinen Gunsten, am Schluss ist es Martin Fischer ja gleich, der will einfach das Geld sehen.
Aber es ist doch klar, dass eine Abstimmung bei der Bevölkerung über so eine Mehrwertsteuererhöhung oder auch sonst über eine zusätzliche Finanzierung der Armee wahnsinnig schwierig zu gewinnen ist.
Das ist so, aber die Frage ist, ob es dann überhaupt eine braucht, je nachdem, was das Parlament jetzt beschließt. Also wenn das Parlament jetzt irgendeine Lösung mit einer Verschuldung beschließt, gibt es wahrscheinlich schon die Möglichkeit von einem Referendum, weil es jetzt wird's wieder kompliziert, weil es einen Fonds bräuchte und dafür ein neues Gesetz und dann könnte man das Referendum ergreifen und, und. Also das wäre dann schon möglich. Aber man muss schon auch immer noch einspeisen in die Überlegungen, dass wenn man das nicht irgendwo zusätzlich einholt oder sich verschuldet, dann muss man an anderen Orten kürzen. Und da haben ja schon dann auch wieder viele Interessensgruppen eben ein Interesse daran, dass man bei ihnen nicht kürzt. Und darum könnte es eben dann doch dazu führen, dass es da eine Mehrheit gibt. Es hat auch kürzlich eine Umfrage gegeben, wo ja, irgendwie, glaube so viele Leute wie noch nie etwa ein Drittel von der Bevölkerung gefunden hat, die Armee bräuchte mehr Geld. Das ist natürlich noch keine Mehrheit, aber es ist doch ein Trend, der zeigt, es wird mehrheitsfähiger, dass die Armee mehr Geld bekommt.
Das heisst, du findest, der Pfister ist auch irgendein Fuchs. Politfuchs, Taktikfuchs, Strategiefuchs, irgendein Fuchs.
Also, eben, er hat zumindest schon mal eine Mehrheit gewonnen im Bundesrat. Ob das nicht inzwischen auch mit einer anderen Vorlage möglich gewesen wäre, ist ein bisschen eine andere Frage. Vielleicht wäre der Bundesrat auch einfach offener gewesen als bei seiner Vorgängerin, die Viola Amherd. Aber grundsätzlich läuft es für ihn schon nicht so schlecht in Sachen Finanzierung, würde ich sagen. Er hat es jetzt doch mehrmals geschafft, um kleinere Zusatzbeträge abzuzwacken für seine eigenen Zwecke. Und eben, er hat jetzt mindestens einmal eine Vorlage, wo effektiv darüber diskutiert wird und wo nicht gerade wieder abstürzt nach dem ersten Vorstoß aus dem Parlament. Das ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten etwa 3 Jahren.
Geld ausgeben für die Armee, das ist ab und zu mehrheitsfähig in der Schweiz. Auf der anderen Seite, was auch fast immer mehrheitsfähig ist, wenn es um Kürzungen geht, du hast vorhin schon angesprochen, ist, dass man Geld wegnimmt von der Entwicklungshilfe. Das war ja eine besondere Pointe von dieser Woche im Bundeshaus. Auf der einen Seite hast du Karin Keller-Sutter hatte, wo juhe, eine Milliarde gefunden hat, 1,8 Milliarden. Und auf der anderen Seite, am gleichen Tag, ist Ignacio Cassis zusammen mit dem Guy Bamel auftreten und hat die Entwicklungshilfe ziemlich zusammengekürzt.
In einem veränderten Umfeld genügt es nicht einfach weiterzumachen wie bisher. Die Schweiz muss ihre Sicherheit stärken und ihre Handlungsfähigkeit bewahren. Vor diesem Hintergrund gilt es, die internationale Zusammenarbeit stärker zu fokussieren und ihre Prioritäten klarer auszurichten.
Ja, also der Reigen von Pressekonferenzen war schon recht speziell gewesen. Also eben zuerst da die gut gelohnte Finanzministerin, die sagt, das erste Mal, seit sie Finanzministerin ist, muss sie mal quasi nicht mehr jeden Rappen umdrehen und eine grosse Freude und so, weil es sei ja doch langsam ermüdend gewesen und so. Und nachher, als nächstes, sind dann eben der Herr Bäumler und der Herr Cassis auftreten mit so ein bisschen, ja, betretenen Gesichtern, kann man nicht gerade sagen, aber so sehr nüchtern und haben gefunden, ja, sie müssen jetzt da halt gleich etwas zusammenstreichen bei der Entwicklungszusammenarbeit, weil das sei ja schon geplant im Rahmen des Entlastungspakets und. Und nachher ist noch der Martin Pfister gekommen, der wieder gut gelungen ist. Also eine recht absurde Abfolge, die da an einem einzigen Tag stattgefunden hat. Und was eben der Gassis und der Bäumler verkündet haben, ist, dass sie bei der Entwicklungszusammenarbeit nochmal über 100 Millionen einsparen, nachdem in den letzten Jahren schon knapp 500 Millionen effektiv weggefallen sind, plus 1,5 Milliarden jetzt dann umverteilt werden von der Entwicklungszusammenarbeit, der klassischen, zu der Ukraine-Hilfe. Also es ist einfach sehr viel Geld, das bei den Entwicklungsländern wegfällt und man will jetzt noch mehr Geld streichen.
Das ist ja eine Art Systemwechsel, oder kann man glaube ich sagen?
Ja, weil sie haben auch verkündet, neben den Sparmassnahmen, dass sie werden mehr Geld von der Entwicklungszusammenarbeit in die humanitäre Hilfe umschichten. Und humanitäre Hilfe ist ja so, das sind so kurzfristige Einsätze. Also zum Beispiel jetzt nach dem schlimmen Erdbeben in Venezuela wird man einen Tross losschicken an Helfer, an Suchtrupps und so weiter. Und das sind eben so quasi Notfalleinsätze, die die Schweiz jetzt vermehrt wird leisten. Und sie will sich weniger langfristig engagieren in der Stabilisierung von so Kontext, wie sie das früher eben traditionell sehr, sehr stark gemacht hat. Und Venezuela ist besonders eine schlimme Ironie vom Schicksal, weil dort will man sich ganz zurückziehen aus dem Land. Das ist ja erst am Mittwoch verkündet worden und dann in der Nacht hat es das schlimme Erdbeben gegeben.
Das heisst, beim Beispiel Venezuela kann man sich recht schön aufzeigen. Dort ist so die präventive Wirkung soll wie weggefallen, aber so notfallmäßig kann man noch intervenieren als Schweiz.
Genau, ja, also die langfristige, also präventiv für Erdbeben natürlich hat man jetzt gerade nichts gemacht, aber so ein bisschen die langfristige Wirkung, wo man versucht, die Wirtschaft zu stabilisieren und den Leuten Perspektiven zu geben, was ja übrigens auch Migration könnte eindämmen, das ist ja eigentlich auch ein Ziel von der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit unter Ignacio Cassis, dass man die Migration ein bisschen bremst. Das soll eigentlich wegfallen, aber so kurzfristige Einsätze sollen ausgebaut werden können.
Was haben die Bürger eigentlich gegen die Entwicklungshilfe?
Ja, es wird dann immer gesagt, man kann die Effizienz schlecht messen von diesen Projekten. Und es ist auch natürlich so international etwas. Also der Donald Trump hat zum Beispiel auch im grossen Stil Gelder für USAID, also für die grosse Entwicklungszusammenarbeitsagentur, gekürzt. Und das ist einfach auch noch...
Also wenn es der Trump macht, ist es eine gute Sache so.
Nein, das hat auch damit zu tun, dass das halt oft so ein bisschen als links dominiertes Feld gilt. Also, dass sich halt auch sehr viele Linke engagieren in diesem Bereich und sagen quasi, wir müssen solidarisch sein mit den Ärmsten auf der Welt. Und das ist eben vielen Bürgerlichen halt ein Dorn im Auge, während so ein bisschen die kurzfristigen Einsätze, da kann man sagen, die humanitäre Tradition von der Schweiz und so weiter, das kann man dann quasi noch ein bisschen mit dem Selbstbild von der Schweiz, mit dem Roten Kreuz und so weiter vereinbaren, aber das andere will man dann nicht mehr so.
Hast du das Gefühl, es macht etwas mit dem Ruf von der Schweiz, die Ankündigung jetzt vom Gassis und vom Bäumler?
Erstens muss man mal noch sagen, dass durch das, was sie machen, die Umschichtung, fallen eben auch noch viele zusätzliche kurzfristige Kredite weg. Das heisst, wenn man da von ein bisschen über 100 Millionen redet, die in den nächsten paar Jahren wegfallen, dann ist das noch lange nicht der ganze Betrag, sondern man kann damit rechnen, das sind einmal auch noch mal jeweils pro Mal irgendwie 50 oder 100 Millionen gewesen, die man für so kurzfristige Einsätze aufgewendet hat. Und das macht man natürlich jetzt nicht mehr. Das heisst, der Gesamtbetrag kann man damit rechnen, dass der eben sehr viel höher ist. Und wenn der Gassis und der Bäumler so ein bisschen runtergespielt haben an der Medienkonferenz. Ja, das sei ja quasi schon fast vernachlässigbar, haben sie nicht gesagt, aber ein insinuierter Betrag, der da gestrichen werde, dann muss man sagen, das ist noch längst nicht alles. Und ja, ich glaube, das wird Auswirkungen auf den Ruf der Schweiz. Unsere Kollegin Tanja Buri hat dazu einen sehr guten Kommentar geschrieben diese Woche. Sie sagt eben, ausgerechnet, wenn die USA die Leute im Stich lässt, steigt auch die Schweiz aus. Die Schweiz, die eigentlich ein verlässliches Land sollte sein, die einen wichtigen Ruf hat in diesen Ländern, wo das auch so ein bisschen zu ihrer Softpower dazugehört, dass sie sich engagiert in so Kontexten, was ja gerade für kleine Länder wichtig ist, eben, dass sie, wenn sie nicht können, das Drohbeil mit Zöllen schwingen wie die USA oder so, dass sie eben die sogenannte Softpower einsetzen. Und es hat der Schweiz auch schon geholfen, dass sie sich jahrzehntelang engagiert im globalen Süden, zum Beispiel wenn sie hätte in einen UNO-Sicherheitsrat gewählt werden oder wenn sie hätte für den Bürgerstock sehr viele Länder anlocken aus dem globalen Süden, dann hat sie natürlich immer können an die Kontakte anknüpfen. Also das heisst, es hat effektiv nicht nur auf das Bild, das sie in der Welt hat, einen Einfluss, sondern auch auf den Einfluss, den sie selber kann nehmen.
Das heisst, du findest den Entscheid nicht so schlau?
Nein, ich finde den Entscheid effektiv nicht so schlau und ich habe auch vor allem das Gefühl, dass er nicht auf sehr stabilen Grundlagen beruht. Also das Gutachten, das die Basis war für den Entscheid, hat mir einen Auftrag gegeben beim ehemaligen CEO von Helsana, der einfach ein Versicherungsexperten ist, aber der, glaube ich, noch nie mit Entwicklungsarbeit zu tun hatte, was ich doch auch ein bisschen seltsamen Entscheid finde. Und wenn man es immer begründet mit dem Entlastungspaket, dann hat es in dem Expertenbericht zum Entlastungspaket eigentlich nur geheissen, es könnte Doppelspurigkeiten geben zwischen dem Departement vom Gassis und dem Parlament. Das müssen wir mal abklären. Das hat der Experte abgeklärt, hat keinen gefunden, aber hat dann doch ganz viele Kürzungsvorschläge gemacht. Also es wirkt so ein bisschen, als wäre es einfach ein politischer Auftrag gewesen von den beiden Bundesräten, die gefunden haben, liefern uns doch ungefähr das Resultat mit deiner Studie. Und dann haben sie können die Kürzungen, die sie politisch eh haben wollen, vornehmen, auch noch umsetzen. Also das ist jetzt eine Unterstellung, aber ja.
Und warum genau hat der Gesundheitsfachmann das Gutachten erstellt?
Der hat einen Auftrag bekommen vom Departement Barmland und dem Departement Gassis. Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Es gibt Gerüchte, dass der Gassis ihn von früher kenne, aber das kann ich jetzt nicht können verifizieren.
Interessant. Larissa, du hast die Abfolge von den verschiedenen Medienkonferenzen vom Mittwoch vorhin schön skizziert. Was jetzt, sagen wir, die drei wichtigsten Erkenntnisse von diesem lustigen Finanzmittwoch?
Einerseits würde ich eben glaube sagen, dass man aufgrund von der Erfahrungen von den letzten Jahren wirklich kann fast schon fix damit rechnen, dass irgendwo immer noch ein bisschen mehr Geld auftaucht. Das ist vielleicht mal eine Erkenntnis und dass man mal ein bisschen weniger konservativ könnte budgetieren. Eine zweite ist dann aber schon auch das Klumpenrisiko, wie abhängig wir inzwischen sind von internationalen Grosskonzernen. Und wenn wir natürlich sagen, wir reduzieren die Standortförderung, wie das jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit diesen Debatten um 10 Millionen Schweiz auch ein Mitte-Präsident gefordert hat, dann machen wir es natürlich weniger attraktiv für so Unternehmen und dann fallen dann die Zusatzsteuereinnahmen vielleicht weg in Zukunft. Ja, und das dritte eben, wie stark, dass da verschiedene Interessen spielen, aber vielleicht auch, dass wir halt gleich eine Kollegialregierung haben, weil eben am Schluss ist eigentlich jetzt niemand wirklich zufrieden mit dem Resultat. Die FDP moniert, man hätte das Sparpaket doch müssen umsetzen, ähnliches natürlich auch von der SVP. Die Linke findet das mit der Entwicklungszusammenarbeit geht überhaupt nicht. Und der Bundesrat hat ja dann doch wie eine Mischlösung gefunden. Also er tut zwar das Sparpaket streichen, was den Bürgerlichen nicht so passt, aber gleichzeitig tut er dann auch wieder an anderen Orten Kürzungen durchziehen und fährt mit Plänen, wo der Linken nicht passen. Also es ist schon so ein Mittelding, was versuchen umzusetzen.
Also wenn Schluss alle Mittel unzufrieden sind, dann ist es ein gutes Resultat.
Ja, das kann man glaube ich sagen. Das ist inzwischen so in der Schweiz.
Sorry Larissa, wie war es jetzt für dich gewesen, so ein ganzes einsames Politbüro? Sehr schlimm.
Ja, es ist ein bisschen wie beim Louis Gattars Le Politbüro, c'est moi.
Nächste Woche machen wir es dann wieder anders. Merci vielmals für die Finanzkunde. Das war es mit dem Politbüro von dieser Woche. Diese Folge hat Noah Feng produziert. Wir haben diverse Texte am Mittwoch publiziert. Wir können euch sehr gerne verlinken zu den einzelnen PKs, eben auch die Kommentare, die Larissa erwähnt hat, von Anja Buri. Apropos Spezialfolge mit Larissa Riem. Hier noch ein kleiner Aufruf. Wir planen bald ein Apropos zu den Fragen über das Bundeshaus, die ihr euch noch nie gestellt habt. Oder zu denen, die euch schon lange umtreiben. Wie geht es hinter der Kulisse vom Parlament zu und her? Wie läuft es im Bundeshaus? Alles Fragen, die wir Larissa reinstellen, der Bundeshauschefin, und die ihr gerne beitragen könnt. Wenn ihr etwas habt, das ihr schon lange weit wissen, schickt uns doch eine Spruchnachricht auf podcasts@tamedia.ch. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns nächste Woche wieder. Habt's gut. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.